Nachrichten des Tages. Heute mit Steffen Seibert.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Hier sind unsere Themen. Das WM aus. Wegen seiner Verletzung kann Michael Ballack in Südafrika nicht spielen. Der Euro taumelt weiter. Brüssel berät über Rettungsversuche. Und die Ärzte vieler kommunaler Kliniken treten in einen unbefristeten Streik. Das Thema des Tages ist ausnahmsweise ein Fußballerknöchel. Michael Ballacks rechter Knöchel. Der Kapitän der Nationalmannschaft fällt für die WM in Südafrika aus. Seine Verletzung nach dem Foul am Samstag hat sich als zu schwer herausgestellt. Dieser Tritt in den Fuß traf aber nicht nur Ballack, er traf Joachim Löw gleich mit. Der muss nun in der ohnehin holprigen WM-Vorbereitung noch einen der wenigen unbestrittenen Weltklassespieler in seiner Truppe ersetzen.
Es war ein schwerer Gang für Michael Ballack heraus aus der Praxis von Dr. Müller Wohlfahrt. Die bittere Gewissheit, dass es sich um eine schwere Sprunggelenksverletzung handelt. Innenband und Syndesmose gerissen, mindestens 2 Monate Pause.
War das die schwerste Diagnose, die Sie je erhalten haben?
Ja, mit Sicherheit. Also wenn man 2-3 Wochen von der WM so eine Diagnose bekommt, dann ist es bitter. Aber es ist Fußball, es passiert und muss weitergehen.
Die Ursache ein Foul von Kevin Prince Boateng im englischen Pokalfinale am Samstag. Ballack und der Spieler des deutschen WM-Gruppengegners Ghana waren zuvor bereits mehrfach aneinander geraten, ehe die brutale Attacke Boatengs folgte.
Ich bin natürlich sauer, ist ganz klar, und das ist natürlich enttäuschend jetzt. Aber wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht bewerten.
Große Bestürzung auch bei Bundestrainer Joachim Löw im Trainingslager der Nationalmannschaft auf Sizilien. Wer soll den wort- und gestenreichen Führungsspieler ersetzen? Eine realistische Option im zentralen defensiven Mittelfeld an der Seite von Bastian Schweinsteiger ist Sami Khedira links vom VfB Stuttgart. Nachnominiert wird aber erstmal niemand. Im Hinblick auf die näher rückende WM gibt sich der Bundestrainer trotz des schwerwiegenden Ausfalls optimistisch.
Wir können nach wie vor ein sehr, sehr gutes Turnier spielen, davon bin ich überzeugt. Und jetzt werden wir das mit allem Nachdruck eben auch anstreben.
Wir können auch ohne Michael Ballack eine gute Weltmeisterschaft spielen. Wir sind natürlich eine Mannschaft, die vielleicht nicht die besten Einzelspieler hat, aber wir haben eine sehr gute, charakterstarke Mannschaft.
Für Michael Ballack ist der Traum von einem WM-Titel wohl aber endgültig ausgeträumt.
Boris Büchler ist bei der Nationalmannschaft auf Sizilien. Boris, sieht man denn schon klarer, wer Ballack ersetzt, also spielerisch und dann auch in dieser wichtigen Häuptlingsrolle des Kapitäns?
Also zunächst einmal vorneweg, Michael Ballack ist vor etwa 1,5 Stunden hier eingetroffen im Teamhotel. Beste Chancen, die Kapitänsrolle zu übernehmen, hat eindeutig Philipp Lahm aufgrund seiner Erfolge mit dem FC Bayern, aber auch in den Länderspielen und bei den großen Turnieren. Die Tendenz geht in Richtung Philipp Lahm. Wer auf der Sechserposition spielen wird, ist ungewiss. Die Alternativen sind sehr jung. Christian Tresch, erst 22 Jahre alt, noch kein Spiel über 90 Minuten gemacht. Sein Teamkollege vom VfB Stuttgart, Sami Khedira, auch erst 3 Länderspiele. Ja, der Notnagel aus Schalke hieße Heiko Westermann, das hat er zumindest im Verein gespielt. Aber hier im Dunstkreis der Nationalmannschaft gibt es auch den Geheimtipp. Und der heißt, wie eingangs beschrieben, Philipp Lahm, der multifunktional einsetzbar wäre.
Natürlich wird viel über dieses fatale Foul geredet. Gibt es Vorwürfe aus den Reihen der Mannschaft gegen Kevin-Prince Boateng? Oder sagt man, so ist eben Fußball?
Ja, es gibt Vorwürfe innerhalb der Mannschaft, aber es würde dies nie einer öffentlich kundtun. Also man muss sich nur mal vorstellen, für dieses Foul gab es noch nicht einmal die rote Karte. Aber Joachim Löw hat sich als absoluter Sportsmann erwiesen, hat immer wieder in diesen Tagen betont, sowas kann im Fußballsport absolut passieren. Pikant ist nur, dass Kevin-Prince Boateng mit Ghana ein Vorrundengegner ist der deutschen Mannschaft. Und da sind alle gut beraten, dass sie im Vorfeld dieses Spiels die Emotionen ein bisschen runterfahren.
Und einen kühlen Kopf behalten. Vielen Dank, Boris Büchler. Da gibt es natürlich noch viel zu fachsimpeln und die Aufstellung hin und her zu schieben im ZDF-Spezial gleich nach unserer Sendung. Unter anderem ein Gespräch mit Uli Hoeneß. Und auch online haben wir alle Informationen rund um die Nationalmannschaft für Sie auf heute.de. Der Kurs des Euros sagt viel darüber aus, was die Finanzmärkte von den Bemühungen der Politiker um Stabilität halten. Heute ist dieser Kurs wieder gesunken. Was man dagegen tun kann und soll, darüber beraten die Finanzminister der Euro-Staaten heute Abend in Brüssel. Auch Wolfgang Schäuble ist wieder dabei. Er meint, nur ein schneller Abbau der Staatsschulden könne den Druck auf die Währung verringern.
Es ist eine entscheidende Woche für den Euro und die Zukunft Europas. Der Rettungsschirm in Höhe von 750 Milliarden Euro zur Stützung der Gemeinschaftswährung hat die Märkte nicht beruhigt. Auch heute geht es am Aktienmarkt hektisch rauf und runter. Der Euro im Sinkflug, 1,22 Dollar, das ist der tiefste Stand seit 4 Jahren.
Ich bin nicht besorgt über den aktuellen Wechselkurs, sondern eher besorgt über die rapide Verschlechterung des Wechselkurses.
Die EU-Kommission legte heute in Brüssel Pläne auf den Tisch, wie die Finanzmärkte reguliert, die Geschäfte der Banken und Fonds transparenter gemacht werden können. Wir müssen absolute Transparenz auf den Finanzmärkten schaffen und verbindliche Registrierung durchsetzen. Das sind zu viele Leute am Werk, die ungern im Tageslicht arbeiten. Wir werden sie dazu zwingen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble saß heute in Brüssel nach einwöchiger Krankheit wieder mit am Tisch und gab sich kämpferisch.
Wir müssen die Defizite reduzieren, wir müssen den europäischen Pakt für Stabilität und Wachstum stärken. Wir müssen natürlich auch, werden wir heute darüber reden, wie wir Wachstumskräfte stärken können, aber die Reduzierung der Defizite als die eigentliche Ursache dieser Blasenbildung. Das ist die eigentliche Aufgabe, die muss jeder für sich und alle gemeinsam erfüllen.
Die Finanzminister wollen sich von den Spekulanten nicht in die Knie zwingen lassen. Morgen wollen sie ein Zeichen setzen, die hochspekulativen Hedgefonds streng regulieren. Noch sperrt sich Großbritannien, denn über 80% der Hedgefonds sitzen in London. Doch viele Finanzminister haben klargemacht, zur Not werden die Briten morgen überstimmt.
Es kommt nicht oft vor, dass einem Bundesminister von den eigenen Parteifreunden der Rücktritt nahegelegt wird. Das erlebt jetzt gerade Umweltminister Röttgen, CDU. Nach seiner Aussage, dass er es für schwierig halte, längere Laufzeiten für Atomkraftwerke ohne den Bundesrat zu beschließen. Baden-Württembergs Regierungschef Mappus, ebenfalls CDU, sagt, er sei nicht bereit, Röttgens Eskapaden länger zu akzeptieren. Die Bundeskanzlerin müsse ihn zurückpfeifen. Röttgen wies das als unsachlich zurück. Michael Sommer ist für eine dritte Amtszeit als Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes wiedergewählt worden. Die 94% Zustimmung beim DGB-Kongress in Berlin führt Sommer auf seinen Kurs der parteipolitischen Unabhängigkeit zurück. Der Regierung kündigte er einen heißen Kampf gegen weiteren Sozialabbau an. Notfälle kommen dran. Alles, was aufgeschoben werden kann, wird auch aufgeschoben. Das ist seit heute Morgen um 8 die Devise an vielen kommunalen Krankenhäusern. Der Streik der Ärzte soll die Patienten nicht gefährden, aber viele Operationen und sonstige Behandlungen sind erst einmal ins Ungewisse verschoben. Es geht um mehr Gehalt und um bessere Bezahlung der Bereitschaftsdienste.
Unfallchirurgin Dr. Berit Schmidt bei ihrer letzten Schicht vor dem Streik. Bis 9 Uhr morgens war sie heute im Klinikum Neuperlach im Einsatz, 24 Stunden lang. Dass sie für Bereitschaftszeiten am Wochenende oder nachts weniger Geld bekommt als für ihre normale Arbeit, ist für sie schwer nachvollziehbar.
Wenn man nachts aufstehen muss, wenn man wirklich 100% Leistung bringen muss sofort, egal ob man jetzt gerade 20 Stunden am Stück gearbeitet hat oder vielleicht mal 2 Stunden im Bett lag und dann um 3:30 gerufen wird, in einem Notfall, dass da einfach ein bisschen mehr Gerechtigkeit einfach reinkommt.
Seit heute Morgen streiken viele Ärzte an den über 700 kommunalen Kliniken. Sie fordern 5% mehr Lohn, volle Bezahlung für Bereitschaften und einen angemessenen Nachtzuschlag.
Was da bisher angeboten wurde an Inflationsausgleich, ist ja lächerlich.
Sie sind deutlich schlechter bezahlt als in anderen Ländern. Mir persönlich geht es dabei weniger ums Geld, als einfach darum, dass ich denke, dass man gerade für die nachrückende junge Generation, zu der ich ja nun auch gehöre, irgendwie eine Perspektive schaffen muss.
Dem Marburger Bund, der Gewerkschaft der Ärzte, liegt ein Angebot von 2,9% mehr Lohn vor. Mäßigung fordern die Arbeitgeber mit Hinweis auf die angespannte Haushaltslage der Kommunen.
Vor dem Hintergrund der finanziellen Möglichkeiten der Krankenhäuser und der Kommunen halte ich ein noch höheres Angebot für äußerst problematisch.
Mindestens bis Freitag fallen in vielen Kliniken jetzt planbare Behandlungen aus. Allerdings die Versorgung von akuten Notfallpatienten ist bundesweit flächendeckend sichergestellt.
4 Millionen Muslime leben in der Bundesrepublik. Etwa die Hälfte von ihnen sind deutsche Staatsbürger. Um ihre Integration in die Gesellschaft und um das Verhältnis der Gesellschaft zu ihnen geht's bei der zweiten Islamkonferenz in Berlin. Innenminister de Maizière hat zu diesem Gesprächsforum eingeladen, aber nicht alle islamischen Verbände. Und da geht der Streit schon los.
Die leeren Plätze hatte die Konferenzregie lückenlos aufgefüllt. Doch dass zwei islamische Verbände nicht dabei sind, bleibt mehr als ein Schönheitsfehler. Und zugleich Erinnerung an das komplizierte Verhältnis, das hier verhandelt wird. 6 von 8 Verbänden, die den Islam in Deutschland vertreten, blieben der Konferenz erhalten. Mit dem Islamrat wollte der Innenminister nicht am Tisch sitzen, dagegen dessen Mitgliedsorganisation Milli Görres ermittelt wird. Der Zentralrat der Muslime sagte von selbst ab, aus Kritik an Inhalt und Besetzung der Runde.
Die DEK, so wie sie jetzt organisiert ist, wird nur ein Debattierclub sein. Es werden die dringend anstehenden Probleme vor uns hergeschoben. Das können wir uns und die Gesellschaft sich nicht mehr leisten.
Die Islamkonferenz beschloss, ein Konzept zu entwickeln, wie Imame in Deutschland ausgebildet werden können. Hier rangeln Staat und Verbände um Einfluss. Auch ein Modell für islamischen Religionsunterricht an deutschen Schulen soll entstehen. Beides auch ein Beitrag gegen Islamismus.
Welche Menschen sind in einer Lage, dass sie auch für Extremismus gewonnen werden können? Und dass man auch da sehen muss, ob da die Bildung ganz große Rolle spielen kann.
Ich möchte gerne, dass die Debatten, die wir hier führen, über Geschlechtergerechtigkeit, über die Frage Islam, Islamismus, über die Frage Religionsunterricht, dass die an den Küchentischen in Deutschland stattfinden.
Ziel der Islamkonferenz sei, die Muslime in Deutschland durch Teilhabe zu integrieren. Und darüber gab es heute keinen Streit.
Eine überraschende, vielleicht positive Entwicklung gibt es im Atomstreit zwischen Iran und der internationalen Gemeinschaft. Kurz bevor wohl Sanktionen verhängt worden wären, akzeptiert Irans Regierung jetzt, was sie lange abgelehnt hat. Sie willigt ein, ihr Uran im Ausland anreichern zu lassen. Mit den Vermittlerstaaten Türkei und Brasilien wurde in Teheran eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Schwach angereichertes Uran soll demnach künftig in die Türkei geliefert werden und im Gegenzug erhält Iran fertige Brennstäbe. Matthias Fornoff in Washington, wie ist die Reaktion aus dem Weißen Haus? Ist es das, was die Amerikaner und die Europäer hören wollten? Also kann jetzt eine friedliche Beilegung dieses Streits beginnen?
Ja, das wollten Amerikaner und Europäer in der Tat hören. Nur nicht erst jetzt, sondern schon vor 7 Monaten. Und seitdem hat sich die Welt weitergedreht und der Iran hat seine Bestände an schwach angereichertem Uran deutlich ausgebaut, sodass diese 1200 Kilogramm Uran, die in die Türkei gebracht werden sollen, nur noch die Hälfte der iranischen Uranbestände ausmachen. Dieses ganze atomare Tauschgeschäft ist unzureichend, sagt man etwa bei der EU. Vor allem auch deshalb, weil Teheran fortfahren will, damit Uran anzureichern im eigenen Land. Und auch hier in Washington sagt man, ja, das ist ein positives Signal, aber man ist skeptisch, weil man fürchtet, dass der Iran auf Zeit spielt mit dem Ziel, Sanktionen, weitere Sanktionen zu verhindern. Dann wäre dieser ganze Vertrag von Teheran heute nur ein weiteres Täuschungsmanöver.
Danke, Matthias Fornoff nach Washington. In Bangkok heute kein neues Blutvergießen, aber auch keinerlei Entspannung der Lage. Die oppositionellen Rothemden haben eine Frist, das besetzte Geschäftsviertel zu räumen, verstreichen lassen. Jetzt wächst die Angst vor einem Großeinsatz der Sicherheitskräfte. In der Innenstadt fallen immer wieder Schüsse. Demonstranten feuerten auch primitive Raketen ab. In dem besetzten Viertel sollen sich noch etwa 5000 Rothemden aufhalten, unter ihnen auch viele Kinder. In Afghanistan ist ein Passagierflugzeug der inländischen Gesellschaft Pamir abgestürzt. Es hat vermutlich alle 43 Menschen an Bord in den Tod gerissen. Die Maschine verschwand am Morgen vom Radar. Seitdem wird im unwegsamen Hindukusch-Gebirge nach ihr gesucht. Das Flugzeug war auf dem Weg vom nordafghanischen Kunduz nach Kabul. Es wird vermutet, dass es in der Nähe des 3300 Meter hohen Salang-Passes verunglückte. Deutsche waren wohl nicht an Bord. Am Golf von Mexiko ist ein Ende der Ölpest nicht in Sicht. Mehr noch, seit gewaltige Ölschwaden unter der Wasseroberfläche entdeckt wurden, zeigt sich langsam erst ihr ganzes Ausmaß. Da ist es bestenfalls ein Hoffnungsschimmer, was der Verursacher BP jetzt meldet. Seit mehr als 24 Stunden gelingt es, stabil wenigstens einen Teil des aus dem Leck am Meeresboden austretenden Öls abzupumpen.
Es ist die erste Erfolgsmeldung seit Explosion der Ölplattform. BP ist es endlich gelungen, Öl aus dem Leck am Meeresboden abzusaugen. Ein nur 10 cm dickes Rohr samt Dichtungen wurde mit Hilfe von Unterwasserrobotern in die defekte Leitung eingeführt. Öl und Gas werden jetzt 1600 Meter hoch an die Wasseroberfläche in ein Schiff gepumpt. Wir pumpen jetzt etwa 1000 Barrel am Tag nach oben. Das sind 1000 Barrel, die nicht mehr ins Meer fließen. Ein guter Fortschritt. Und dennoch ist es nur ein Fünftel des austretenden Öls. Rund 600 Tonnen fließen nach wie vor jeden Tag ins Meer. Die US-Regierung bleibt daher skeptisch. Heimatschutzministerin Napolitano sagte, dies sei nicht die Lösung des Problems. Um das Leck dauerhaft zu verschließen, sollen in den nächsten 10 Tagen Schlamm und Geröll mit Hochdruck in das Leck geschossen werden. US-Wissenschaftler haben jetzt unter Wasser riesige Ölschwaden entdeckt. Diese seien bis zu 16 Kilometer lang, der Sauerstoffgehalt im Wasser viel zu niedrig. Ursache dafür ist wahrscheinlich der massive Einsatz von Chemikalien, die seit dem Wochenende auch unter Wasser verteilt werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Lebewesen im Wasser die Schwaden irrtümlich für Nahrung halten. Sie könnten sich vergiften. Auch wenn bislang kaum Öl bis an die Küste geschwemmt wurde, immer mehr spricht dafür, dass das sensible Ökosystem am Golf dauerhaft beschädigt wird.
Und falls Sie dachten, den Namen Eyjar Fjallajökull langsam wieder vergessen zu können, falsch gedacht, die Vulkanasche ist noch in der Luft und sie hat wieder viele Flughäfen lahmgelegt. An die 1000 europäische Verbindungen fielen heute aus. Besonders betroffen waren Großbritannien und die Niederlande. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol mussten die Maschinen bis zum Mittag am Boden bleiben. Die meisten Sperrungen sind mittlerweile wieder aufgehoben. Der Flugverkehr über Deutschland war nicht beeinträchtigt. Bei uns ist das Frühlingswetter gewiss nicht toll. Osteuropa trifft es aber viel, viel schlimmer. In Polen, Ungarn, Tschechien und in der Slowakei regnet es seit Tagen. Jetzt kommt das Hochwasser. Tausende mussten ihre Häuser verlassen. 3 Menschen kamen ums Leben. Und in einigen Tagen wird diese Hochwasserwelle der Oder auch Brandenburg erreichen.
Rosenau in Tschechien. Der Fluss, der durch das kleine Städtchen fließt, ist zu einem reißenden Strom geworden. Immerhin, hier verläuft er noch in seinem Flussbett. In anderen Gebieten sind die Flüsse längst über die Ufer getreten. Ganze Landstriche stehen im Nordosten Tschechiens unter Wasser, die Ernte teilweise zerstört. Das gleiche Bild im Süden Polens. In Schlesien fielen in den vergangenen 24 Stunden 168 Liter Regen. Feuerwehrleute und Helfer versuchen mit Sandsäcken das Wasser aufzuhalten. Doch es ist einfach zu viel und bahnt sich seinen Weg. Tausende Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Zerstörte Straßen erschweren die Rettungsarbeiten. Experten gehen davon aus, dass das Hochwasser aus Mitteleuropa auch nach Deutschland kommt. In 4 Tagen soll es in Brandenburg sein. Wie hoch es steigen wird, hängt davon ab, wie viel Regen noch fällt.
Ja, das Wetter morgen und wohl auch die nächsten Tage bei uns noch sehr durchwachsen, mit wenigen Lichtblicken. Mehr dazu gleich von Inge Niedeck. Im Heute-Journal mit Klaus Kleber: Schwächen mit System. Welche Geburtsfehler hat der Euro? Weiter geht's jetzt mit dem ZDF-Spezial zum WM-Aus für Michael Ballack und den Folgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
Guten Abend. Der Mai bisher eher zu feucht und auch deutlich unterkühlt. Auf nach Skandinavien könnte man da sagen, denn dort ist es schon seit Tagen deutlich wärmer als bei uns. Ursache dafür dieses Tief und das leitet die Strömung über Osteuropa nach Norden, bringt aber gleichzeitig viel Regen über Osteuropa. Da hat es schon schwere Überschwemmungen gegeben. Wir liegen in einer kühlen Nordwestströmung mit wechselhaftem Wetter. Auch heute Nacht gibt es in der Mitte und im Süden noch kräftige Schauer. Im Nordosten klart es auf. Einstellig die tiefsten Temperaturen, also immer noch relativ kühl. Und morgen werden auch nur so an Rhein und Neckar 16, 17 Grad erreicht. Sonst bleibt es mit 11 bis 14 Grad überall kühler. Am Alpenrand gibt es vormittags schon ein paar Schauer. In der Westhälfte wird es deutlich sonniger als heute. Und im Nordosten bleibt es eher trübe. Und da kommt nachmittags auch noch Regen hinzu. Und im Westen werden sich dann auch wieder ein paar Schauer entwickeln. Die nächsten Tage, die werden auf jeden Fall noch durchwachsen sein. Aber so ab Freitag gibt es doch mal ein paar deutlich mildere und sonnigere Tage. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.